Ja, da sind wir schon wieder, aber ich habe gefunden, Adventszeit, da muss man ja eine kleine, besinnliche Spezialfolge machen von den Filmsündern. Und eine Person ein bisschen genauer kennenlernen, die ich sehr spannend finde. Und man könnte jetzt da so ein normales Interview führen und ein bisschen die Lebensabschnitte abfragen von dieser Person. Aber ich finde, man erfährt auch ganz viel über die Leute, wenn man über ihre Leidenschaft redet. Und ich weiss, die Person, die heute, oder die ich heute das Vergnügen habe, mit ihr zu reden, die hat eine sehr grosse Filmleidenschaft. Und jetzt hören wir schon mal ein bisschen, was da filmisch genau auf uns zukommt. Und vielleicht hört ihr ja schon ein bisschen raus, wer das mein Gast ist in dieser Spezialfolge von den Filmsünder.
Looks like we shy one horse.
You brought too many.
Mr. Lundegaard, sorry to bother you again. Can I come in?
Yeah, no, I'm kind of busy here.
I understand. I'll keep it real short then.
11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are.
I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude.
Other truth is, my brother's in prison. My sister cheats on welfare by pretending one of her babies is still alive. My dad is dead and my mama weighs 312 pounds. The problem is, this is the only thing I ever felt good doing.
Non.
Nein.
C'est ça que vous voulez dire?
Non, je suis pas d'accord.
Oh, c'est triste! C'est triste! C'est triste!
He turns to me and he says, why so serious?
Can you spell it?
D-J-A-N-G-O. The D is silent.
I know.
Dir hat jetzt etwas gehört, was ich noch gar nicht weiss. Ich habe keine Ahnung, über welche Filme dass wir reden. Jetzt mal abgesehen von einem einzigen, wo wir im Vorfeld kurz darüber geredet haben. Und dort habe ich schon gemerkt, das wird eine sehr interessante Diskussion mit einem sehr interessanten Mensch. Und jetzt wollte ich mich nicht länger auf die Folter spannen. Es ist natürlich der Albi Sahner.
Ja, also ich muss sagen, es ist für mich insofern noch interessant gewesen, wo du mit der Idee auf mich bist zugekommen. Mir mal selber zu hinterfragen, wie der rein ist. Und mir geht das Ganze natürlich ein bisschen weiter zurück, gegenüber dir, was die Länder, die Zeit angeht und in den Ländern, wo ich oben war und die Filme gesehen habe. Und ich habe es äußerst spannend gefunden. Mehrlich merci.
Ja, merci dir, bist du da. Für mich ist es eine grosse Ehre, weil, ja, du bist ja, ich sage es jetzt einfach mal so, du bist schon im Radio-Business zu Bern, bist du schon eine Legende. Also als jemand, der im Radio arbeitet, empfinde ich das auch so. Aber du bist ja nicht nur ein Radiomoderator, du bist ein Familienmensch natürlich, sportbegeistert, du boxst, du hast jahrelang als Berufsschullehrer gearbeitet. Also ein richtiger Tausendsassa. Und für mich muss ich jetzt ehrlich sagen, mir hat der Mike Bader, den ich ja normalerweise den Podcast zusammen mache, mal gefragt, wenn jetzt jemand so ein bisschen Vorbild müsstest anschauen, wer wäre das? Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und ist mir niemand in den Sinn gekommen, weil ich eigentlich nicht Leute als Vorbild würde nennen, die ich nie persönlich getroffen habe. Aber jetzt muss ich dir das sagen, Albi, eigentlich bist du für mich so ein kleines Vorbild. Nicht, dass ich alles genau so machen würde wie du, aber der Weg, den du gemacht hast, bis dahin, wo du jetzt bist, finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde das jetzt schön, deinen Weg mit anhand von deinen Lieblingsfilmen mal ein bisschen genauer zu beleuchten.
Ich bin fast ein bisschen betucht, ein bisschen bepinselt, weil ich mir das gar nicht bewusst war oder bewusst bin, weil ich immer gemacht habe, was ich für richtig befunden habe. Und muss sagen, ich habe extrem Glück gehabt, was zum Beispiel den Beruf angeht. Ich war grundsätzlich Berufsschullehrer gewesen. Das war die Basis gewesen. Das hat mir auch noch die Möglichkeit gegeben, ich klammere das Finanzielle, dass ich nachher das Radio en passant so machen konnte. Sonst wäre das nicht aufgegangen mit einer Familie, mit vier Kindern. Und darum hat sich vieles ergeben und aus dieser ganzen Geschichte aus ist eine Passion geworden. Und wenn etwas zur Passion wird, dann macht man es vielleicht auch lieber und es kommt dann vielleicht auch besser durch, als wenn man irgendetwas zusammenkünstlert.
Mhm. Und was man dazu auch noch muss sagen, wir könnten ja jetzt eigentlich aus vielen verschiedenen Warten dein Leben anschauen. Aber Sport ist natürlich ein wichtiger Teil. Die Familie hast du auch schon angesprochen, aber wie gesagt, mit Filmen, finde ich, kann man, glaube ich, Leute auch gut kennenlernen. Jetzt vielleicht zum Einstieg mal, Albi. Es ist ja schwierig, eine Liste zu machen mit seinen Lieblingsfilmen. Ich habe auch keine Ahnung, wie fest das jetzt ausartet. Es könnte sein, dass wir in anderthalb Stunden fertig sind, es könnte sein, dass wir vier Stunden haben. Dann müsste ich dann auch die Folge ein bisschen aufteilen, aber es wäre auch nicht schlimm. Wir reden jetzt mal ein bisschen drauf los. Und meine erste Frage an dich wäre, was ist eigentlich deine erste Filmerinnerung, die du hast? So die früheste Erinnerung an einen Film, der irgendwie dir noch präsent ist. Das wird
Ja, das ist ganz einfach.
Ah, sogar?
Es ist wirklich einfach.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Mal, ich bin in Thun aufgewachsen und wir, also meine Brüder und ich, sind in der glücklichen Lage gewesen, dass wir eigentlich schon relativ früh einen Fernseher hatten. Natürlich schwarz-weiß, ist klar. Und wir waren die Lieblinge im Quartier gewesen, weil immer sie dürfen zu uns kommen. Filme schauen, Fernsehen schauen, wie wir die Einzigen waren. Also hatte ich dort schon den ersten Draht zu Filmen gehabt. Fury, Lassie, wie die alle geheissen, Bonanza und weiss der Gucker was. Und der Vater mal gesagt, komm, jetzt gehen wir mal ins Kino. Das war der Kino Rex, den gibt es im Übrigen heute noch. Und ich habe nicht gewusst, was ein Kino ist.
Mhm. Von welchem Jahr reden wir da?
Wir reden so, so 60er, so späte 50er, 60er Jahre. Und dann hat er gesagt, weißt du, davor ist so ein Brett und da kommen sie näher daher. Dann hat man das probiert zu schildern. Aber die Schilderungen sind natürlich in meiner Fantasie nicht unbedingt nachvollziehbar gewesen. Item, ich bin dann auf der Estrade gewesen, das weiss ich auch noch, also auf dem Balkon, wie es dann zumal geheissen hat. Und dann habe ich, Achtung jetzt, habe ich Ben Hur gesehen. Das war ja das Meisterwerk seiner Zeit gewesen. Ich glaube, etwa mit 6 Oscar auszeichnen, mit dem Charlton Heston, der mit dem Wagenrennen da in den Römer rumgefräst ist, im Amphitheater rumgefräst. Ich bin einfach total weg gewesen. Also einerseits vom Film, andererseits vom ganzen Bramburium, der herkam. Und natürlich haben wir es natürlich auch geschichtlich, haben wir es dann der Vater gesagt, weißt du, ein bisschen Geschichtsunterricht, damit du ein bisschen weißt, jetzt ist es auch verkauft. Aber das sehe ich noch heute, wenn ich dort reinkomme, war einfach baff gewesen.
Jetzt hast du von 6 Oscar geredet. Jetzt kommt mir natürlich ein bisschen inner Film-Nerd führen, der das Gefühl hat, ist Ben Hur nicht einer von denen gewesen, der eben den Rekord überhaupt mal aufgestellt hat mit diesen 11 Oscars.
Ja, das kann sein.
Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, ob ich da richtig
bin. Also mit 6 sind einfach so aus dem Blau
raus. Ja.
Aber 6 sind ja schon viel, oder?
6 wäre ja schon wahnsinnig. Dieser Film stellte zahlreiche Produktionsrekorde und wurde mit 11 Oscars ausgezeichnet. Ja, 1959, von diesem Jahr reden wir.
Das aber doch, 60er Jahre bin ich schlecht.
Ja. In jugendlichem Übermut gewesen, dann zumal. Der Übermut hast du immer noch nicht verloren. Jugendlich bist du jetzt nicht mehr ganz, schlecht, aber immerhin immer noch jung geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Was auch daran liegt, dass du ein sehr interessierter Mensch bist. Aber um das geht es jetzt im Moment nicht. Aber wir merken es wahrscheinlich jetzt auch noch, wenn wir weiter über Filme reden. Ben Hur, also dein erstes Kinoerlebnis. Und wie ist es dann so weitergegangen, wenn du so deine Kino-Historie ein bisschen zusammenfassen müsstest? Du bist ja ein grosser Filmfan. Wie bist du dann mit dem umgegangen, dass du das erste Mal das auf dieser grossen Leinwand erlebt hast?
Das haben wir natürlich dann gerade der Ernst reingelitzt. Also einerseits habe ich vom Schwarz-Weiß-Fernsehen geredet, wo wir daheim hatten. Dort habe ich dann die Serien eben Lassie und so weiter schon können schauen können. Dann ist natürlich am Abend der Ofen aus, da war nichts von Fernsehen schauen. Der Tag durch eine Kindersendung, Heim Holiday hat noch eine geheissen und fertig. Und nachher habe ich mich natürlich immer gefreut, dass es dann mal wieder einen Film gibt, der jugendfrei ist, wo ich auch schauen konnte. Das ist eine Zeit gegangen, wo der Vater und eben die Eltern schon ein bisschen geschaut haben, dass da jetzt nicht immer in diesem Kino hocken. Kommt dazu, dass mein Vater einen sehr guten Draht zum Besitzer vom Kino Rex, dem Herrn Marti, hatte. Und der hat dann aber geschaut, dass ich gleich reingehen kann, auf den Balkon schauen, die Filme schauen. Und dann sind dann zumal die sogenannten Spaghetti-Western gewesen. Dazu muss ich sagen, ich bin ein wahnsinniger, passionierter Leser gewesen. Da habe ich gelesen, nächtelang. Und ich habe gelebt in diesen Karl-May-Büchern. Ich habe jedes Buch gefressen. Und ich kann mich beispielsweise erinnern, wo der Winnetou in einem von diesen Bänden, glaube ich, im Band 3 gestorben ist, da habe ich gerannt. Da ist Mutter gekommen, was ist los? Was ist los? Dann hat gesagt, Winnetou ist gestorben. Aha, hat Mutter gesagt, weil sie ein gewisses Verständnis hatte. Ich habe in dieser Welt, ich war der Old Shatterhand, ich hatte eine eiserne Faust, ich hatte die Kälbe runter, die Böse, habe ich runter zusammengeprätscht, in Gedanken. Und in dieser Welt habe ich gelebt und dann habe ich das Bild von dieser sogenannten Spaghetti-Western erlebt und habe das dort nachher noch dreidimensional dürfen miterleben. Das war nachher der Einstieg quasi gewesen, eben mit Franco Nero und so weiter. Und dann natürlich der absolute Höhepunkt ist Once Upon a Time. Once Upon a Time. Also spielen wir das Lied vom Tode.
Ja, Once Upon a Time in the West.
Bin ich fast abgehockt. Das war wahnsinnig gewesen, was dort abgegangen ist bei mir. Schon mal die Anfangsszene, die hat mich hinten rübergehört.
Das bringt mich zu etwas anderem. Wir reden ja über deine Lieblingsfilme, aber ich habe gleich meine Liste auch mitgenommen, um zu schauen, welche Berührungspunkte wir haben. Und einen kann ich hier schon mal abhaken. Das wäre nämlich wirklich Once Upon a Time in the West, wo ich absolut auch einen grandiosen Film finde. Eben, wie du gut gesagt hast, die Anfangssequenz, so etwas hat es aus meiner Warte aus eigentlich praktisch nicht mehr gegeben. Etwas, was mich so gepackt hat, wie die paar Minuten,
Ja, es kommt dazu, der Ennio Morricone, das ist dann noch neu, der Teppich, den er gemacht hat, mit dieser Musik. Und die Spannung, es ist im Prinzip nichts gelaufen. Man hat einfach ein Soul gesehen vom einen, vom Chili Pinko dort. Es ist praktisch nichts gelaufen. Aber die Spannung, die dort ist erzeugt worden, mit dem Wind, auf dem Staub, der ist aufgewirbelt worden, in dieser Savanne aussen, es ist eigentlich nichts gegangen. Der Charlie, der dort steht, und ein bisschen böse schaut, im Wandel, wo man das Gefühl hat, er hat gar nichts bei sich. Und dann, wie sich das ganze Zeug entwickelt, die Spannung zu erzeugen, ohne da wollen, Triumphfurcht, ohne dass geschossen wird, ohne dass gefiguriert wird, das ist sensationell. Ich bin dort, bin baff dort gehockt.
Also, die den Film noch nicht haben gesehen, Schande über euch, zuerst mal, aber die müssen sich das vorstellen, dass sie, es ist ein Bahnhof, mitten in der Pampa aus, irgendwo in einer Wüste. Dann steigt der Typ aus, der Zug fährt weg und du siehst, wie er gegenüber von ein paar anderen Cowboys steht und die einfach nur einen Blickkontakt austauschen am Anfang. Und das hat so eine krasse Wirkung, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, weil es einfach nur noch klepft und tätscht und vor allem Effekthascherei ist. So etwas müsst ihr mal zuerst mal aushalten, wenn ihr euch moderne Filme gewöhnt seid. Das ist wahnsinnig.
Gut, das ist natürlich das eine oder andere Mal auch kopiert worden, aber ich glaube, als Original her sind sie nie mehr gekommen. Auch natürlich von den Darstellern, die dann einfach gepasst haben. In einer späteren Phase hat der Henry Fonda als Bösewicht, der Henry Fonda als Bösewicht, muss man sich mal vorstellen. Das ist auch so etwas, wo der Imagewechsel, der vorgenommen hat, also dort mal ein Bad Guy gespielt hat. Und dann der Charlie Bronson war schon immer ein bisschen der Cape gewesen, der Killer und so weiter. Das hat gepasst. Also das ist, und dann hat man auch nicht lange gewusst, was hat der Charlie Bronson für eine Rolle? Was ist der jetzt der Bad Guy? Ist er wirklich der Böse Cape? Oder warum räumt der so auf? Und die Auflösung war ja extrem interessant gewesen. Kommt dazu, dass eine Frauenrolle in diesem ganzen Film stattfindet, Claudia Cardinale. Mhm. Und sonst finden die Frauen nicht statt. Und irgendwie hat es passt dann zumal. So. Ja, wir müssen aufpassen auf Gender. Was
jetzt ja, gut, da muss ich auch sagen, da wird ja sehr viel drauf rumgehackt, jetzt geht heute. Aber ich finde, man muss Filme ja immer im Zeitgeist betrachten, wo sie entstanden sind. Klar, oder? Ich meine, da komme ich wieder mit meinem Lieblingsthema für James Bond. Da gibt es ja ganz viele fragwürdige Sachen, die dort passiert sind, wenn es um Frauenrollen geht. Oder jetzt eben hier. Wobei, ich muss sagen, die Claudia Cardinale eigentlich von mir aus gesehen, wenn man es im Zeitgeist betrachtet, für den zumal gleich noch recht emanzipierte Figur gewesen ist. Oder würdest du mir da widersprechen? Also weißt, wenn man es jetzt wirklich zur Zeit anschaut, von dem Film...
So bin ich verstanden. Mhm. Es war ja schönlich gewesen, oder? Mit der Sophie Loren und der Claudia Cardinale waren das schöne Frauen gewesen, aber dann zumal nicht unbedingt so charakterstark, haben sie auch nicht dürfen spielen. Also wenn ich beispielsweise mir überlege, was Sophie Loren jetzt da vor etwa einem Jahr für ein Comeback gegeben hat, als Mutter da in der Pampasus oder in der Stadt drin, da ist das grossartige Schauspielkunst. Aber dort haben sie einfach müssen da sein. Und sie war eine taffe gewesen, Claudia Cardinale, eine taffe Frau unter diesen vielen taffen Männern, und sie hat ihren Part sicher nicht schlecht gemacht.
Aber für die Zeit dann zumal, oder heutzutage, würde die Rolle wahrscheinlich ganz anders aussehen. Von dem her, aber eben im Zeitgeist betrachtet. Du hast übrigens jetzt den Film, du hast das Leben vor dir angesprochen. Gar nicht genau, mal davon genau aus, wo der, Sophia genau. Loren ein Comeback gemacht hat, sozusagen. Oh, da, unglaublich, was die für eine Filmografie hat. Ja, genau. Ja, ja. Jetzt schnell schauen. Ja, ja. Also, spiel mir das Lied vom Tod, der definitiv einer von deinen Lieblingsfilmen auch heute noch in dem Fall.
Darf ich jetzt gleich noch in dem Konsens inne. Ich bin ausgegangen von Karl May, wo ich im Kopfkino erlebt habe und nachher das Kino erlebt habe im Kino selber inne. Die Trilogie, zwei glorreiche Alunken für ein Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, das war eine Trilogie gewesen. Und dort hat es auch Figuren gehabt, oder die sind im Prinzip immer noch vorhanden, das ist ein Clint Eastwood. Das ist ein Eli Wallace, ein Lee Van Cleef und ein Klaus Kinski. Und was dort bei diesen Filmen dazukommt, ist immer noch so der Spassfaktor. Der Eli Wallace war immer so ein spassiger Typ gewesen, so ein witziger Typ. Dort ist noch ein gewisser Witz reingekommen, wo er die Filme gemacht hat. Und es ist erstaunlich, dass die so immer noch geschaut können werden. Die sind ja immer noch im Programm. Immer wenn man irgendwie Programmseiten aufschlägt, kommen die wieder zum Schauen, werden wieder präsentiert. Und dort ist für mich eine von der erstaunlichsten Figuren, das ist der Clint Eastwood. Auf den kommen wir vielleicht noch. Der zieht sich bei mir auch wie ein Faden durch das Ganze, wenn wir das mal so einmal platzieren.
Mm-hmm. Ja, das ist klar. Der hat natürlich recht auch grossen Einfluss gehabt, was die ganze Hollywood-Geschichte angeht. Dann mit den Western, Spaghetti-Western, wo ja auch ein bisschen seine Anfänge waren. Später auch noch mit dem Dirty Harry und so, wo er so ein bisschen den knallhart Schmierlatz rausgehängt hat, wo man sich auch ein bisschen fragen kann. ist das noch zeitgemäss? Also jetzt aus, natürlich eben in Bezug genommen auf die Zeit, die er entstanden ist, natürlich schon. Und jetzt gerade vor kurzem, ist er ja immer noch unterwegs. Mit über 90 hat er gerade seinen letzten Film gedreht, Cry Macho, den ich persönlich eben noch nicht habe gesehen. Ich weiss nicht, ob du ihn gesehen hast.
Aber aber man soll sich gleich selber schauen. Die Kritiker haben ja immer eine eigene Meinung und die muss sich nicht unbedingt decken mit der eigenen Meinung. Finde ich ja spannend. Ich weiss ja, ein Kollege zwei, wo relativ eine identische Meinung zu Filmen haben. Wenn der sagt, der muss schauen, dann weiss ich, ich kann noch schauen. Und dann gibt es andere, wo ich sage, okay, ja. Aber das ist ja normal, das soll so sein. Man hat eine gewisse Vista, man hat eine gewisse Vorliebe für gewisse Sachen, für gewisse Schauspieler, gewisse Filme. Und dann weiss ich, da kann man verlassen, wenn er das sagt, ist es so, für mich. Oder?
Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Es sagt ja sehr viel über einen Menschen aus, weil es sehr subjektiv ist. Darum schnell vielleicht als kleine Einwand, Seitennoten. Kannst du Filme objektiv schauen? Oder bist du automatisch immer subjektiv? Weißt, es ist ja extrem schwierig. Du bist ja kein Filmkritiker, aber Filmkritiker probieren ja das meistens irgendwie zu sagen, ja, der Film, der hat eine stringente Geschichte, Machart, Kameraführung etc. Das ist alles schön und gut. Können so irgendwie objektives Fazit ziehen. Könntest du das?
Also egal, du hast völlig richtig gesagt, wenn man als Kritiker in einen Film hineingeht, geht man nicht gleich hinein wie als Konsument. Und ich bin eigentlich nie Kritiker gewesen, weil ich das nie müssen, können, dürfen, sollen machen, ist auch egal. Und darum gehe ich rein als ich. Wie packt es mich? Oder? Und das kann ich im Normalfall innerhalb von kurzer Zeit sagen, das packt mich. Sei das vor Geschichte, sei das vor Atmosphäre und. Erfahrt, wie so schön, erfahrt einfach ein oder nicht. Und es gibt eine Sättigung, wo es relativ lang geht, bis sie fahren. Und es gibt andere, wo es gerade Peng macht, dann bist du nicht drin. Aber es ist schon eine subjektive, ganz persönliche Wahrnehmung, wo ich nachher, und da kommt es übrigens ganz wichtig, es kommt auch noch ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Ich habe schon Filme zweimal geschaut und beim zweiten Mal ist mir viel besser gefallen, weil ich einfach gesagt habe, da musst du noch einmal schauen, was ist mit dir denn los? Das kommt auch noch dazu. Wenn man irgendwie nicht gut zu Weg ist und dann jetzt das trümmelige Zeug noch schauen, dann geht man nicht gleich an einen Film mehr. Wie beispielsweise beim letzten Bond. Da bin ich trümmelig hineingegangen, ich hatte keinen Platz gehabt, vorderste Leinwand, hat mich alles aufgeregt und darum habe ich ihn schlecht gefunden. Dann würde ich irgendwie noch einmal anschauen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und ich kann dir sagen, mein Bild von diesem Film oder mein erster Eindruck hat er leider nicht verbessern können. Aber ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Jetzt lachen die Leute natürlich, weil in der letzten Filmsünderfolge ist der James Bond immer wieder ein Thema gewesen. Aber es soll jetzt nicht um meine Filmvorlieben gehen, sondern um deine. Du hast ja eine Liste mitgebracht mit Filmen, die du heute darüber reden willst. Und ich weiss gar nicht, wo die Reise jetzt herführt. Nach den Spaghetti-Western, wo wir darüber geredet haben.
Wir sind ja voll drauf und dran, wir sind ja voll auf dem Zug. Ich habe schon ein paar Sachen genannt. Und ich habe mir probiert, so ein mit Schauspielern so wie einen roten Faden reinzubringen. Dann kommt mir wieder ein Schauspieler in den Sinn und nachher einen entsprechenden Film. Und in diesem Film gibt es wieder eine Show und so weiter. Jetzt sind wir beim Clint Eastwood. Bleiben wir mal einen Moment bei
mir. Ja,
du hast es erwähnt. 91, muss man sich vorstellen. Tun noch mal in eurem Umkreis einen 91-jährigen Mann oder eine Frau vorstellen, was die normalerweise noch nicht despektierlich meint, sondern schlicht, das ist der Natur bedingt, was die noch leisten können. Und der Mann macht noch Filme. Der Mann steht noch vor der Kamera. Das ist für mich unglaublich, was der drauf hat. Neben dem, was er mal war, der Schläger, der Dreibretscher dann zu Anfangszeiten. Und was der für gefühlvolle Filme gebracht hat. Die haben mir ein paar aufgeschrieben. Ein Million Dollar Baby. Ja, hallo. Ein Boxerfilm, der alles andere als ein Boxerfilm ist. Der geht ans Herz mit der Hilary Swank. Das ist wahnsinnig, was er dort rausholt. Nachher beispielsweise American Sniper. Dann nimmt er eine Geschichte auf, die sich wirklich ereignet hat. Der Sully, wo er einen Pilot darstellt, wo in New York auf dem Wasser gelandet ist. Also er tut auch viel Biografisches drin. Sachen, die sich wirklich ereignet haben. Und nachher die zwei Filme Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima. Das sind, wenn ihr die mal gesehen habt, das sind zwei Filme über das gleiche Thema. Krieg im Pazifik. Und zuerst zeigt er die amerikanische Seite aus amerikanischer Optik heraus, wie sie die Insel bewerfen mit Granaten. Und dann gibt es einen zweiten Film, aus japanischer Sicht, wie sie es erleben, wo die Amerikaner kommen. Du musst mal auf die Idee kommen, zwei Filme zu machen, getrennt, notabene, nicht im gleichen Film. Das sind getrennte Filme und die sind wahnsinnig gut gemacht. Das ist nicht irgendwie so Hilli-Billi-Zeug, sondern es ist wirklich, die gehen ans Herz, weder das eine noch das andere, schonungslos, nicht einfach pro-amerikanisch oder pro-japanisch, es sind beide Seiten, sie beleuchten. Das ist einfach magisch für mich. Und dahinter steckt der Eastwood, wo man so als Dirty Harry Lowe oder so als Western-Helden mal abgetan hat.
Ja, oder es gibt auch Leute, die ihn als, entschuldige mich hier für den Ausdruck, aber chauvinistisches Arschloch bezeichnen. Also gerade Frauen, die extrem Mühe haben mit ihm, ja. Dass ich auch verstehen kann, natürlich, wenn man seine Figur auch ein bisschen anschaut. Aber eben, jetzt, wie du siehst, gerade die jüngste Historie, Filmhistorie von ihm, also das ist wirklich krass, wie sich der Mensch irgendwie gewandelt hat, auch ein bisschen, oder eben gerade die zwei Sichtweisen zeigt, aber gleich auch in beiden Sichtweisen, wie die nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Punkte irgendwie herauskristallisieren kann, dass man wie nicht für eine Seite kann sein kann. Das finde ich auch sehr interessant. Also weißt du, wie ein objektiver Blick auf das Ganze hat und nicht wertend von mir aus gesehen.
Jetzt, wenn wir schon bei dem sind, der verrückte Film in dieser Beziehung ist ein Gran Torino.
Ja, genau.
Also,
ja,
sorry. Ja. Am Anfang spielt er den Grammlik, der blöd Cape von Amerikanern, ja, der vorsteht, der Rassist regt sich ab den Nachbarn auf, die irgendwie aus Puerto Rico oder so Mexiko kommen, masslos. Und nachher, wie sich das entwickelt, wie er dort das darstellt und auch glaubhaft herbringt, dass er sich kann wandeln, dass er sich wandelt. Also es ist grosses Kino. Wieder er als Schauspieler und nachher einer, der den Film macht. Eben mit dem Karren dort. Also es ist grandioses Kino.
Ihr könnt übrigens entweder mitschreiben, all die Filme, die ihr alle aufzählt, oder ihr könnt in die Show Notes schauen. Ich probiere dann jeden Film, den wir heute darüber geredet haben, auch noch reinzutun, dass ihr euch da eine schöne Watchlist könnt zusammenstellen mit Filmen, die ihr eventuell noch müsst nachholen müsst. Clint Eastwood, gibt es da noch etwas, wo du noch dazu wolltest sagen, oder sind wir...
Ja, wir müssen schon langsam schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen.
Ja, ja, eben. Ja, du, ich ja, habe dir quasi ein bisschen das Zepter in die Hand gegeben. Ja. Ich weiss nicht, am Schluss merken wir, ob das eine gute Idee war. Ja. Nein, aber ich habe volles Vertrauen in dich, Albi. Also bis jetzt hänge ich an deinen Lippen fest.
Also jetzt haben wir Karl May, die ganze Western-Geschichte, nachher von dort ausgehend zum Clint Eastwood. Jetzt eine andere Geschichte ist die, wo ich jung war, in den 60er, 70er Jahren, wo der Vietnamkrieg war, oder?
Ja.
Und dann war ich natürlich im Militärdienst, gewesen, wie viele andere in meinem Alter auch. Und dann sind die Filme wie Apocalypse Now und Deer Hunter sind gelaufen. Mit einem gewissen Marlon Brando, Robert Duval, Martin Sheen, Robert De Niro, Christopher Walken, das sind alles Giganten. Und wenn ich mir vorstelle, die Szene, die gezeigt wird im Deer Hunter, wie die Gielen dort in der Stahlfabrik arbeiten, und dann plötzlich überkommen sie den Brief, die müssen nach Vietnam.
Ja,
wo ist Vietnam? Was ist das? Oh, Fakt! Können wir ein bisschen pistöllen, ein bisschen klepfen, ein bisschen tätschen, freuen sich die Gielen dort, eben der De Niro und seine Kollegen. Und dann gibt es einen Schnitt, und dann macht kommt der Helikopter. Das ist in Vietnam. Also das finde ich einer der verrücktesten Filmschnitte überhaupt. Von der beschaulichen Industriestadt über in ein fremdes Land mit dem Helikopter, mit dem Iroquois. Ja, zum Staunen schon, dass ich weiss, was für ein Helikopter
ist. Ja, genau. Da hast du dich informiert.
Nein, das habe ich mit der eben gelernt.
Ah, okay, gut. Ja,
der Übergang ist sensationell. Und nachher habe ich mir, und jetzt komme ich ehrlich zum Punkt, habe ich mir vorgestellt, Albi Kopfisturz, wärst du denn geboren, in diesem Alter hätte ich auch müssen gehen. Mhm. Hallo. Und dann ist mir das erzählt, der Leck, Jimmy, der wäre genau einer von denen gewesen. Effektiv. Und das ist eingefahren, hallo. In meinem Alter zur gleichen Zeit wäre ich ganz aneinander. Ich bin im beschaulichen Chur oben dort auf den Bergen oben am Frieren, geflucht wie ein Strohspatz, was ich alles haben müssen machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt komm oben runter.
Ja.
Also dort wäre es wahrscheinlich sicher wärmer in Vietnam, aber ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, es wäre auch ein bisschen weniger angenehm gewesen, auch noch ein bisschen das Ganze. Lustig, Deer Hunter und Apocalypse Now, Gopf, da habe ich immer ein bisschen Mühe mit den Namen auszusprechen. Aber ist ja gleich, ja. Wir wissen, von was wir reden, habe ich beide leider nur einmal gesehen. Aber das habe ich so ein bisschen, gewisse Filme, die von denen habe ich einfach wie den ersten Eindruck, Apocalypse Now, habe ich mit meinem Bär zusammen im Kino vom Kunstmuseum in Bern gesehen.
Ja.
Die haben ja dort so ein kleines Kinoli, wo du ein bisschen nebenan gehst. Und zwar die Redux-Version ist das, glaube ich, dann gewesen, oder Director's Cut, ich weiß es nicht mehr so genau, das ist schon ewig her, sicher 10, 12 Jahre. Und ich habe immer noch so einen präsenten Eindruck von dem Film, ich weiß noch, wie mir der ist eingefahren. Denn. Und irgendwie habe ich Angst, den wieder zu schauen, weil ich weiss, oder weil ich mir nicht sicher bin, weißt, macht es mir irgendwie die erste Sichtung kaputt? Oder ich komme jetzt noch Hühnerhaut, wenn ich daran denke, und dass wir das irgendwie kaputt gehen, wenn ich jetzt heute noch mal schaue.
Also, wieder schauen von Filmen hat natürlich einen grossen Nachteil. Man kennt im Normalfall die Pointe. Aber was ich festgestellt habe, vergessen sei Dank, mal in Klammer. Mhm. Man vergisst wirklich wahnsinnig viel. Für einen ist das ein extremer Vorteil. Ich habe schon viele Filme wieder geschaut und im Verlauf der Zeit habe ich gesagt, ja gut, du weißt schon so knapp, wie es ausgeht, aber ich habe praktisch alles vergessen. Und das ist doch schön. Jetzt ist es mal schön, wenn man etwas vergisst. Und ich habe es ja gesagt im Vorfeld von dieser ganzen Geschichte, ich werde mir in dieser Woche oder nächsten Woche sicher die Bibel der einen oder anderen Film von denen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, wieder holen und werden wir den anschauen. Und ich bin überzeugt, dass ich so grob ungefähr weiss, aber dass ich ihn wieder kann, fast wieder neu schauen, davon gehe ich fast aus. Das ist schön, dass an der ganzen Geschichte, dass man schaut, vergessen und dass die gleich noch anschauen, darum der Impuls kann dann gleich mal wieder schauen. Nimm den mit einer CD wieder daheim.
Mhm. Wie schaust du die Filme daheim? Bist du so ein Cineast, der eine riesen Leinwand daheim hat, mit Boxen und alles, dass so das Filmerlebnis so richtig überkommt? Oder bist du eher so der Laptop-Filmschauer?
Nein, ich bin nicht der Laptop-Schauer. Das ist mir einfach ein bisschen zu klein. Ein grosser, wahrscheinlich einer von den grössten Fernsehern, was es gibt. Das habe ich mir immerhin erlaubt. Dann schaue ich in den Kopfhörer auch ein bisschen auf Rücksicht von der ganzen Familie. Das gibt mir auch so ein bisschen, ich bin dann auch im Film in den Kopfhörer. Dass ja Nations kennen Musikfilme, also ist, sagen wir, da der musikalische Effekt nicht unbedingt so wichtig, wie beispielsweise eben, was Gretnigen angeht. So schaue ich das ganze Zeug. Mal abgesehen natürlich vom Kino. Im Kino ist nach wie vor, das müssen wir gar nicht darüber diskutieren, das Kinoerlebnis ist nach wie vor nicht ersetzbar.
Ja, das habe ich extrem gemerkt in der Zeit, wo wir nicht ins Kino gehen können, wie fest es mir das gefällt hat. Also ich bin jetzt allein, den letzten anderthalb Monat bin ich 5-mal im Kino gewesen, einfach weil ich das wieder erleben wollte. Du sicher auch. Also, eben. Mir kommt ein bisschen hin und her, ich weiss, aber es ist halt auch anhand von dem, was du sagst, muss man natürlich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Jetzt sind wir vorhin bei den Antikriegsfilmen gewesen, die vor allem die Geschichte zu Vietnam aufgearbeitet haben. Wo es ja auch noch ein paar andere Beispiele gibt, wo ich nicht weiss, ob die bei dir irgendwie auftauchen oder ob du die gesehen hast, wie zum Beispiel Platoon mit dem Sohn von Martin Sheen, mit dem Charlie Sheen, was ja auch sehr interessant ist, oder? Der Martin Sheen, der bei Apocalypse Now die Hauptrolle gespielt hat und dann sein Sohn, der in seine Fußstapfen vertreten ist.
Ja.
Forrest Gump, wo ja die ganze Vietnam-Geschichte irgendwie auch noch ein bisschen thematisiert, aber auf einer
anderen Ebene. Das ist richtig, mit dem Tom Hanks. Ja.
Ja,
okay.
Oder natürlich, wenn man nicht darf vergessen, ist der Stanley Kubrick mit Full Metal Jacket.
Ja gut, richtig. Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich Wahnsinn, man probiert sich auch ein bisschen auf etwas zu konzentrieren. Genau,
Kubrick, wenn wir den schon angesprochen haben, der hat auf deiner Liste.
Das war dann ein Wahnsinnsfilm. Da hat es mich auch umgehauen, von Brutalität her. Und dann musste ich feststellen, dass der McDonald und die Case haben, was sie dort die Überfallszenen am Anfang machen, dass das eben ein grosses Kino sind. Das habe ich lange nicht begriffen. Die Brutalität und so, das soll ein grosses Kino sein. Das ist ja ein Filmklassiker geworden. Wäre vielleicht jetzt, du hast mich jetzt wieder auf etwas gebracht, vielleicht mal nachher, dass man den wieder mal schauen würde und probieren zu verstehen, was da als Meisterwerk soll sein. Weil er wird ja als Meisterwerk angeschaut, oder? Clockwork Orange.
Ja, und lebt natürlich auch wieder von dieser speziellen Inszenierung und Weltdarstellung, oder? Ich meine, die Droogs, wie sie ja heissen im Film, da, die Jugendbanden, die ja in weissen Pyjamasken, oder da in ihrer Milchbar sind und die Musik dazu, alles, es hat ja auch so etwas Skurriles und so, aber eben Grundmessage ist extrem interessant und heutzutage immer noch extrem aktuell. Also, das muss man irgendwie auch sehen. Das ist so eine Vision von einem Regisseur, wo man heutzutage Leute, die finden, ja, man kann keine alten Filme mehr schauen. Also, schaut den mal. Der fährt heute auch noch ein.
Ja, wir sofort.
Ja. Gut. Albi, eigentlich kann ich dir jetzt das Zepter nicht aus der Hand nehmen, wo führst du uns her auf deine Filmhistorie als nächstes?
Ja, wieder so ein Regisseur, oder eigentlich sind sie Brüdchen. Das sind Coen.
Ah, oh, ja.
Du meine Güte, also das ist ja wahnsinnig. Und da habe ich auch wieder ein bisschen mich konzentriert auf ein Trio, aus drei Filmen. Der erste, den ich vorhin gesehen habe, ist Fargo.
Ja.
Und nachher, vorher war der Big Lebowski. Ja. Also wenn ich, es ist auch schwierig, du hättest mich können fragen, weil es ist die allerliebste Film. Das gibt es ja im Prinzip gar nicht, weil so verschiedene Faktoren darauf ankommen. Aber der Big Lebowski wäre wahrscheinlich top of the top.
Okay, ich glaube, hier können wir aufhören reden. Wir haben uns gefunden, Albi. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, ich habe den Big Lebowski, den ich den als Jugendlichen mal gesehen, mit 16 oder vorher ein bisschen. Ich habe mich so in diesen Film verliebt. Ich habe den innerhalb von einer Woche mal irgendwie, ich glaube, jeden Tag mal geschaut. Plus einen Tag sogar zweimal.
Also, die Figuren, also, nachher die Schauspieler, da Unglaublich. Jeff Bridges hat natürlich für mich noch etwas verkörpert. Die Amerikanisierung. Ich war ein bisschen Amerika-Fan zu dieser Zeit. Ja. Und der war für mich die Figur gewesen. Der cool, lässige Typ. Dann auf der anderen Seite John Goodman, der Vietnam-Veteran, der Double.
Der aufbrausend.
Ja, der Möff, ja, aber ja. Grund noch ganz ein liebes Riech. Der John Turturro als Bowling-Spieler, wie er aber mit der Zunge der Bowling tut noch und so weiter, zelebrieren und so weiter. Der Buscemi als Mitbringsel, weil er nicht viel sagt, aber einfach da ist. Und die Clique, die dort stattfindet. Und nachher noch der Philipp Seymour Hoffmann.
Ja, eben. Und genau, so in der Nebenrolle als Butler.
Der ist
früh gestorben,
der Philipp Seymour. Das ist eine riesige Geschichte.
Das ist so schade, ja.
Das ist so schade. Eben, das. Und nachher die ganze Geschichte verschadet mit Julian Moore. Also es ist Hammer, richtig.
Und wieder sehr skurril, muss man sagen. Also ich kenne ganz viele Leute, die mit diesem Film gar nichts anfangen können. Ja. Aber das ist eben genau die Stärke von diesem Film. Ja, weil es ist ein Banal, also nein, es ist, man weiss gar nicht genau, um was das geht. Dann tauchen plötzlich wieder so Figuren auf, die irgendwie kurze Rollen spielen, aber dann echt wieder vor der Bildfläche verschwinden und du hast keine Ahnung, was das eigentlich hat sollen. Manchmal sogar fast ein bisschen David Lynch-mässig. So also auf eine ein bisschen zugänglichere Art und Weise.
Es ist zugänglich. Bei Lynch habe ich nie den Zugang gefunden.
Nein, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich glaube auch noch nie einen Lynch-Film wirklich von A bis Z können schauen, weil dort...
Wo der vom Rasenmäher, da habe ich mal geschaut.
Ah, ja.
Der mit dem Rasenmäher
unterwegs. Straight Story, ja. Das ist aber auch...
Das ist natürlich auch kein Lynch, oder?
Ja. Nein, der sagt ja der Titel schon straight, oder? Der ist wirklich geradlinig erzählt und man kann recht gut folgen. Das stimmt, ja. Aber sonst... Aber eben, mehr vom Big Lebowski kennt, eigentlich von den Coen-Brüdern, Joel und Ethan Coen, wo, wenn man die ganze Filmografie von diesen beiden anschaut, ich habe jetzt aus jedem Film, wo die gemacht haben, irgendetwas rausgewinnen können, auch wenn es zum Teil ein bisschen Rohrkrepier drunter hat, wie jetzt das Remake von The Lady Killers, das ich jetzt nicht so wahnsinnig gut habe gefunden. Aber sonst finde ich die Jungs also wirklich sackstark, was die als für Filme hergebracht haben, seit ihrem Debüt, Blood Simple. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Nein. Aber tun wir schnell so ein paar Akzente machen. Nehmen wir mal Fargo.
Ja.
Der spielt die Ehefrau vom einen, spielt dort die Polizistin, die schwanger ist.
Frances McDormand,
oder? Und das ist ja eine ganz spezielle Frau. Das ist ja keine Diva. Das ist keine Sophia Loren. Also, wenn wir die noch einmal so als Mutter sagen, wir so ein Wahnsinn. Aber das ist eine Frau, das ist unglaublich, was sie für eine Kraft hat. Wie die dort die Polizistin spielt, die schwanger ist, sich nichts anmerken, die haben Lampe nicht unbedingt so beschauliche Zeit mit ihrem Mann, aber durchzieht, ihre Sache durchzieht und sich nicht vom Weg abbringen. Und die Frances McDormand, die nachher auch mit anderen Filmen, Three Billboards, Outside of Misery, dann mit dem zweiten Oscar ist belohnt worden, für den Fargo hat sie schon einen bekommen, dann hat der zweite dort, und dann für den dritten Film, Nomadland, wo der letzte hingelaufen ist, 3 Oscars, das musst du mal überkommen. Also in Hollywood, wo sonst irgendwie so Glamour-Frauen, Männer, belohnt werden mit Oscar. Was sie es fertig gebracht hat, in dieser speziellen Landschaft, in Anführungs- und Schlusszeichen, 3 Oscar abzuholen, das ist einfach, das ist Beweis genug. Fargo dort, die Polizistin, Nomadland, der letzte Film, wo sie als Frau mit dem Camper durch Amerika durchzieht. Sorry, das ist einfach wahnsinnig. Die Frau ist absolut wahnsinnig.
Ja, und das ist eigentlich auch, also muss man sagen, gerade so in den 90er Jahren, wo Fargo ist rausgekommen, wo man ja eher noch so Frauen genommen hat, die, sag jetzt mal so, am Schönheitsideal von dem zumal irgendwie entsprochen haben, dem entspricht sie nicht, oder? Das kann man aus heutiger Sicht einfach so sagen. Aber die hat so eine krasse Präsenz in diesem Film. Obwohl sie von mir aus gesehen wirklich so eine ganz feine Nuance einfach drin hat, in dieser Rolle, so ein herziger Mensch, wirkt auch so ein bisschen naiv. Aber eben eigentlich ja nur mal das Wort, oder? Das ist Polizistin. Sie will dort den Fall aufklären und dann am Abend geht sie zu ihrem Mann und hat ein ganz langweiliges Familienleben, wenn man es eigentlich so sieht. Genau. So. Also wirklich, es ist relativ banal, die ganze Geschichte, aber eben, die bringt es dort über, das ist unglaublich. Ja.
Gut, bleiben wir noch schnell das letzte Mal bei den Coens.
Ja, du hast nämlich den dritten Film noch gar nicht angesprochen.
No Country for Old
Men. Oh ja.
Also, es gibt ja Szenen, Wo ich unvergesslich habe im Gedächtnis, mit später noch eine im Zusammenhang mit dem Tarantino. Und die Szene, wo der Javier Bardem mit seiner Frisur, wo der Killer spielt, in die Bar reinkommt und mit dem anderen redet, ich schwöre nichts. Wo die Szene dort, ich habe das im Kino gesehen, kam, hat es mitgeschudert. Das hat mich echt geschudert. Man hat ja gewusst, im Vorfeld von dem, der Film ist schon so lang gelaufen, ist etwa nach einer halben Stunde, kommt er dort in die Bar rein. Man weiß, für einen grausamen Killer er ist, wo seine Leute immer sofort umgebracht, gar nicht erst diskutiert. Jetzt kommt er in die Bar rein und man hat dann erwartet, dass er der Bar, der null nichts mit dem zu tun hat, einfach gerade wird runterknallen. Und die Spannung, die dort erzeugt wird, in diesen Blickkontakten, wie der Barkeeper, so wirklich mehr, das hat mich echt geschudert. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Der Javier Bardem ist vorher und nachher, er war ja immer sehr gut gewesen, aber dort war für mich brillant gewesen.
Ich hatte vorher gar nicht auf dem Radar gehabt, vor diesem Film. Ja. Und dann habe ich dann zumal im Kino gesehen mit meinem Bär zusammen. Und das ist wirklich so eine Szene, die hat sich bei mir auch in die Erinnerung eingebrannt, wo er dort mit dieser Münze, Kopf oder Zahl, ein Leben von einem Menschen abhängig macht, echt durch einen Zufall. Echt so ein bisschen der Zynismus, wie das Leben manchmal halt ist, oder? Es kann entweder auf diese Seite oder auf diese Seite fallen. Und er zelebriert das als Figur eigentlich so, die Ironie vom Leben irgendwie dort so. Also, das ist wirklich so, bah.
Und er ist ja ein Schönling, oder? Eigentlich.
Er ist ein Schöner. Gut, er ist jetzt auch nicht der klassische Schönling, wenn man so anschaut. Man hat eine schiefe Nase.
Ja, aber er gleich strahlt eher schön aus. Und er mit dieser doofen Frisur ist er nicht so blöd gewesen. Aber jetzt acht, ist mir noch wichtig, dass man den nicht vergisst mit dem Film. Tommy Lee Jones, okay. Nicht schlecht. Aber Josh Brolin.
Ja.
Sorry, also das ist schon eine Riesenkiste.
Ja.
Jetzt letztens habe ich wieder gesehen, in einem Traffic, glaube ich, der Film Case, auf den kommen wir vielleicht weniger, aber der ist auch, der finde ich auch genial gut. Das ist für mich so der amerikanisierte Typ. Das ist einer, der auch eine Hauptrolle spielt in diesem Film, wo das, die Beute findet. Es gibt ja nachher die Auseinandersetzung zwischen Bardem und dem Josh Brolin. Das ist auch so ein Typ, der mir einfach gefällt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Grund, wenn ich in Kino gehe, Josh Brolin, der ist auf der Affische, der ist das für mich ein Grund, zu schauen. Wir haben vorhin gehabt, wann geht man einen Film schauen? Ja. Das mag der Genre sein, das mag der Regisseur sein, das mag aber auch Schauspieler sein. Und in meinem Fall ist es beim Josh Brolin eben auch der Fall.
Was ich auch schön finde bei No Country for Old Men, haben wir jetzt den Rotfaden zum Western irgendwie wieder gefunden. Weil das ist ja ein sehr moderner Western.
Genau.
Und so krass ist an diesem Film, der kommt ja praktisch ohne Soundtrack aus. Also, oder ohne Score, besser gesagt.
Gar nicht in Erinnerung.
Ich weiss gar nicht, ob überhaupt etwas Musikalisches vorkommt.
Das
könnte
ich so jetzt nicht bestätigen.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, das ist wirklich einer, der ganz minim Soundtrack oder
also
Score.
Also wieder mal nachschauen, jetzt geben wir wieder einen weiteren Impuls.
Ja, da schau jetzt, gell, interessant. Ja. Wo führst du uns jetzt her, Albi? Wir haben jetzt 36 Minuten, das geht noch. Ja. Müssen wir noch keine Pause machen, du kannst sagen, gell?
Ja, klar. Gehen wir zum Guy Ritchie. Er hat für mich eine neue Art von Filmen gebracht, wo zuerst, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig waren, die unheimlich schnellen Schnitte. Das geht hin und her und her und hin. Bube, Dame, König, Gras. Und vor allem der Snatch. Und dort mit dem Jason Statham, der quasi dort ist entdeckt worden. Und dort ist auch noch einer drin, der mir extrem gut gefallen ist. Benicio del Toro, ich liebe den.
Ja.
Mit seinem Schlafzimmerblick. Neben Brad Pitt, der dort so das skurrile Outsider spielt. Wie der das herbringt, jetzt seht ihr vom Guy Ritchie. Das ist ehemalig von wem schon wieder?
Von Madonna.
Von Madonna, genau.
Und kommt er sogar aus dem Musikvideo. Glaubst, ist bei ihm, das merkt man, glaubst, so ein bisschen Schnitttechnik. Ich muss jetzt schnell schauen. Aber auf jeden Fall, das kannst du weiter erzählen.
Eben, das schnelle Hin und Her, ich komme nachher, mache dir noch Parallelen, was das die Schnitte angeht, die verschiedenen Geschichten. Und es geht so schnell. Und es ist schon verrückt, in dieser Brutalität drin, ist so sehr witzig. Die Tölpeln dort, wo er nicht als, die tut er schon als Tölpeln darstellen, aber gleich, sie sind immer noch mehr durch, sie sind gleich noch so ein bisschen clever. Sie wären nicht irgendwie über einen Mist abgezogen, sondern Statham ist ja nicht wird dort nicht unbedingt als riesenintellektuelle Bestie hergestellt, aber er schlängelt sich immer mit seinen Truppen durch. Das finde ich noch faszinierend, wie er das macht. Und dass der Bad Guy, das sind ja alles Bad Guys dort, letztendlich der gleich der schlecht ziehen, das ist die logische Folge. Also ich bin immer noch fasziniert. Und der Gentleman, der jetzt sagt, der letzte war da vorletzt.
Den habe ich noch nicht gesehen,
zum Beispiel. Ja, der ist, okay.
Ja. Ja, er hat sich ja ein bisschen, also eben die, wo du aufgezählt hast, das ist ja ein Run gewesen, der ist recht krass mit eben Bube, Dame, König, Gras, Snatch. Dann der Rock'n'Roll, den habe ich auch sensationell gefunden von ihm. Und er ist so ein bisschen abgedriftet. King Arthur ist schon so ein bisschen, da kann man noch so ein bisschen mit einem leichten Augenzwinker kann man den noch geniessen. Und Sherlock Holmes Filme, wo ich auch muss sagen, das ist jetzt auch nicht ganz so mies, aber auf jeden Fall eben, weil die, der...
Filmografisch ja, sind es natürlich immer überdurchschnittliche Filme. Oder?
Genau, ja.
Aber wenn dann irgendwie die Substanz unten innen fehlt, muss ich sagen, den muss ich nicht unbedingt sehen. Mm. Das ist richtig.
Ah ja, er hat ja das Remake von Aladdin gemacht, also das mit echten Schauspielern. Und Codename Uncle, den ich unter anderem einen sehr ungeschätzten Film finde, ich weiß nicht, ob du den von gesehen hast, 2015 mit dem, wie heißt der jetzt, Henry Cavill und mit dem anderen, ist ja gleich, es geht, es ist so eine Neuauflage von einer Agentenserie aus den 60er Jahren, aber habe irgendwie cool gefunden, wie er dort so der Geist von dem aufgenommen hat. Gut.
Also wie gesagt, entscheidend ist die Schnitttechnik, das ja. Hin und Her zwischen zum Teil England und Amerika, ja. Ich ist ja immer zu Amerika hin und her wieder dort in das Wettbüro rein, das geht zack, 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 unheimlich schnell, aber auch witzig und nachvollziehbar geschnitten. Für mich phänomenal. Das sind wir bei einer anderen Gattin, die sogenannten Episodenfilme. Das ist ein Begriff, den ich auch nicht kreiert habe, sondern der gibt es wirklich. Ja. Das geht so um die Jahr, so um die Ende 90er Jahre. Da hat es Robert Altman gegeben, der Shortcuts gemacht hat. Und da, wo ich den das erste Mal gesehen habe im Kino, bin ich zuerst im Schilf gestanden. Da ist eine Sequenz gekommen, dann hat es einen Schnitt gegeben, da sind völlig andere Leute gekommen, dann hat es wieder einen Schnitt gegeben, wieder völlig aus einem anderen Ort, aber alles in Los Angeles. Eine Familie, die irgendwie in die Schule geht, er kommt der Schnitt, der seinen Job macht als Polizist, nachher zack, wieder einer, der in der Heroin-Szene ist und dort sein Leben lebt. Einfach wie ein Puzzle, wo man aber als Durchschnittsschauer dann zumal nicht können nachvollziehen, was ist jetzt los? Und es hat wahnsinnige Konzentration gebraucht, als wieder die, und dann plötzlich sind die wieder gekommen. Und jetzt kommt Pointe, irgendwann ist im Verlauf vom Schluss, finden sich die zusammen. Die haben alle miteinander etwas zu tun. Mhm. Und das ist hohe Kunst. Ja. Und dann am Schluss sagen wir, leck, Jimmy, jetzt hat er mich umgeführt. In meinem Hirn hat es 4, 5 Geschichten gegeben. Am Schluss gibt es eine Geschichte, weil alle zusammenhängen in dieser Geschichte drin. Aber es ist, also das Herrenführt dort zu einer Geschichte und nicht einfach die chronologisch ist aufgezeigt worden, das ist schon wahnsinnig gewesen, dann zumal. Und die Episodenfilme hat es ja nachher auch noch gegeben, Andi Idiot macht.
Ja, eben, das ist ja so eine, das ist, ja, das zum Beispiel meine Pulp Fiction ist ja so einer von denen.
Ja, das, ja, Beispiel, nicht schlecht. Ja,
was gibt's noch? Ja, ja. Ich kenne zum Beispiel auch einen japanischen Film, der mir sehr gefällt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Tampopo.
Nein, gar
dort hat es zwar auch so einen, es hat einen so Handlungsstrang, der wie klar einen roten Faden hat, aber dann eben so Episoden drin sind so von irgendwelchen anderen Figuren, die dann auch wieder keine Rolle mehr spielen, aber ja.
Aber es braucht Konzentration,
ja,
es
wird sich etwas verlangt,
aber
ja.
Es finde ich eben gut, ja. Wenn man sich muss auseinandersetzen muss. Und was das Schöne ist, plötzlich stellst du fest, ja, es hat alles eine Logik. Du musst dich selber auf die Schulter klopfen und sagst, aha, ich habe es gecheckt, die Geschichte verstanden. Und der Donner hat es fertig gebracht, mich so fast ein bisschen im Irrgarten, im Labyrinth rumzuführen. Am Schlussendlich bin ich gleich ans Ziel gekommen mit diesen Filmen. Ja, das ist spannend. Eben der Francis McDormand hat schon den noch mitgespielt.
Ja,
sehen wir noch, was die für eine Länge Karriere schon hinter sich hat.
Du hast jetzt gerade etwas Interessantes angesprochen, was vielleicht unseren jungen Hörern noch schnell ein bisschen ans Herz legen will. Dann zumal, liebe Leute, hat es eben noch keine Smartphones gegeben, wo man nebst dem, dass man Film geschaut hat, noch hier auf Instagram ist und dort noch schnell das WhatsApp geschrieben hat, sondern man ist wirklich, oder das machen wir ja heute auch noch, man hockt vor einem Film und ist einfach 1,5 bis 2 Stunden, ist man in diesem Film drin, oder? Und macht nicht noch 27 Sachen nebendran. Und die Filme dann zumal in so einer Zeit sind halt auch wirklich noch so aufgebaut gewesen, dass man sich wirklich konzentriert, was da jetzt abgeht.
Hat aber auch damit zu tun, dass man das im Kino eigentlich eben gemacht hat. Man hat ja nicht einfach mit dem Smartphone oder irgendwie raus können. Auch heute, glaube ich, sehe ich wenige Leute, die im Kino innen mit dem Smartphone während dem Film noch um eine Figur reden. Für mich ist das ein schlechtes Zeichen, dass der Film eben nicht gut ist. Entweder ist man im Film innen, und dann gibt es doch links und rechts nichts. Mhm. Und versuche ich daheim vor dem Fernseher noch den Kühlschrank oder schnell eine Pause auf die Pause-Taste zu drücken, ist halt schon grösser. Aber im Kino nach wie vor, glaube ich, hat man im Normalfall das Gefühl von im Film innen sein. Und dann rege ich mich aber auf, ab der Pause kommt noch dazu.
Ja, das holt das die Pause aus sogar dem Film auf jetzt. Raus, ja.
Und darum kann ich gerne ab und zu eine Filmpremiere schauen, wo es durchgezogen wird, fertig, Schluss, weil dann werde ich unterbrochen in meinem Film innen. Das ist schon so etwas. Also ist viel, ich weiß nicht, das ist das bei den Jugendlichen so, dass die während im Kino noch während dem noch Smartphone schauen? Und so,
ja, also ich bin vor kurzem bin ich den neuen Ghostbusters-Film schauen. Aha. Und dort habe ich auch ein Grüppli von jungen Leuten gehabt, die hinter mir gehockt. Erstens haben sie einfach den ganzen Film durchgeschnurrt.
Aha,
und dann hast du schon immer wieder gemerkt, wenn sie wieder irgendwie ihren Bildschirm haben angelassen, im Smartphone, wenn es geleuchtet hat und so. Ja, also ich würde jetzt natürlich nicht alle gleich Topf werfen, weil es gibt auch Cineasten unter jungen Leuten und vielleicht sind das einfach Giggeln. Das kann ja auch sein, oder?
Ja, aber sie können nichts dafür. Ich meine,
es ist eine andere Generation. Ja.
Nein, einverstanden, das ist das eine. Aber ist es nicht so, dass auch die Jugendlichen in Filme hineinkommen, dass es einen Film gibt, der sie packt, ins Kopf ist? Ist das nicht mehr so? Ist es nur bei uns alten Säcken oder dann zumal, als ich jung war, so gewesen, dass man in Filme hineingezogen wird?
Wahrscheinlich gibt es Leute in unserer Generation, also in dir und in mir, die das Leute nicht haben können. Also ein Kollege von mir zum Beispiel, der kann das auch nicht verstehen, dass ich so wahnsinnig fasziniert bin von dem Film.
Ja.
Filmischen und so. Also von dem her, es gibt es überall. Und wir haben auch ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt bei denen, die heute jung sind, ein bisschen abgenommen hat. Aber ich denke, das ist eine Beobachtung, die man auch bei allen gängig machen kann. Also es kommt echt darauf an, wie fest, dass man sich in die Filmwelt halt auch reinziehen lässt.
Ja. Und wenn du sagst, reinziehen, mir am Anfang auch noch gesagt habe, gehst als Kritiker rein, dann schaust du sicher anders an, oder einfach als Konsument. Du hast gesagt, ich bin praktisch immer Konsument. Aber ich bin dann gleich auch kritisch für mich. Mhm. Ich überlege mir jetzt, was mich schaurig aufregt, ist die Handlung logisch, wenn es um einen Krimi geht. Gut, es gibt natürlich Filme, die bewusst unlogisch sind. Nachher sehe ich auch, das war wieder ein guter Schnitt gewesen. Das war wieder eine gute Aufnahme gewesen. Das war wieder eine brillante Schauspielerleistung gewesen. Oder nein, das kann ich jetzt nicht machen, wie die das spielen oder der das spielt. Das ist so jenseits. Das läuft bei mir alles ab. Und entsprechend bin ich dann im Film innen oder eben nicht. Dass es also bei mir Situationen gibt, wo ich einfach abschweife und vielleicht sogar den Film nachher lasse.
Mhm.
So erlebt beispielsweise jetzt The Power of the Dog, wo jetzt läuft mit dem Cumberbatch. Moment, ganz einen neuen Film.
Der ist, glaube ich, sogar schon auf Netflix, gell?
Richtig, auf Netflix habe ich gesehen, genau. Brillant gefötelt, brillante Schauspieler, beide, die Hauptdarsteller. Aber mit der Story habe ich riesen Mühe.
Mhm.
Weil es dann nicht stimmt. Das habe ich dann nachher erwähnt. Und gleich habe ich bis zum Schluss wollen schauen, bringen sie es noch fertig, da irgendetwas bringen. Also ich bin schon auch drinnen und das können abschweifen, das kann ich zum Teil nachvollziehen, aber eben nicht immer.
Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Jetzt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich überhaupt schauen soll. Wenn du das sagst, weiss
ich nicht. Ich schaue bewusst jetzt, ob du das machen kannst. Es wäre interessant, ob du mir das kannst bestätigen. Nein, im Gegenteil.
Ja.
Jetzt, wenn du mir sagst, den finde ich nicht gut, weil, das halte ich mich doch nicht davon ab, den auch zu schauen.
Ja.
Weil letztendlich habe ich völlig eine andere Optik als du. Also das finde ich jetzt völlig ein falscher Schluss, wenn du jetzt wegen dem nicht schauen.
Ja, logisch, klar.
Hast du den Befehl, jetzt den auch anzuschauen?
Also ist gut, ja. Wenn der Albi etwas befehlt, dann wird es gemacht. Das könnt ihr nicht mal hinter die Ohren schreiben. Auch wenn ihr ihn nicht vorne habt, aber ich glaube, der Appell, der kommt rüber, wenn man die Nummer hört. Nein, und dann kommt es ja wirklich auch immer darauf an, in welcher Stimmung das ist. Stellfilme versteht man wirklich nur, wenn man die Stimmung hat. Und manchmal ist es ein kleines Glücksspiel. Ich hätte jetzt schnell vorgeschlagen, dass wir vielleicht eine kleine Pause machen, mal schnell ein bisschen durchlüften.
Ja, genau.
Und dann teile ich nämlich die Ausgabe mit dir in zwei Teilen auf. Für die zwei Teile, da könnt ihr dann bei zugegebener Zeit hören. Also merci auf jeden Fall schon mal. Es ist extrem spannend. Ich hoffe, ich höre dir sehr gerne zu und ich hoffe, die Leute auch so. Und ja, dann hören wir uns zum zweiten Teil mit den Lieblingsfilmen vom Albi Sahner noch einmal.